The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 3. September.
Sie werden sich fragen, Robert Habeck hat sich entschieden, nicht mehr dem Deutschen Bundestag anzugehören. Wohin gehen die Grünen?
So die grüne Fraktionschefin Katharina Dröge zum Auftakt der gestrigen Fraktionsvorstandsklausur. Und Dröge lieferte dann folgende Antwort auf die selbstgestellte Frage, wofür es die Grünen brauche.
Für den Kampf um Klimaschutz, für mehr Gerechtigkeit, ein Leben, das bezahlbar ist, für eine vernünftige Wirtschaftspolitik, die unsere Wirtschaft zukunftsfähig aufstellt. Aber vor allen Dingen auch für einen politischen Stil, der nicht mitmacht beim Wettbewerb der Populisten.
Ökologie, Ökonomie, Soziales und das alles in anständig. Im grünen Bauchladen soll eben für jeden etwas dabei sein. Im Bundestag sind die Grünen die Oppositionspartei zwischen den Extremen von links und rechts. Das macht es einfacher, sich als Partei für die Mitte der Gesellschaft zu positionieren. Doch innerhalb der Partei stellt sich sehr wohl wieder die Frage, wie viel Realo soll es denn noch sein? Unter der Führung von Annalena Baerbock und Robert Habeck endeten die Flügelkämpfe und die Grünen machten sich auf, eine Volkspartei zu werden. Im Habitus und in den Zustimmungswerten. Im Bundestagswahlkampf 2021 lag die Partei zwischenzeitlich bei 26%, was sie auch den Fridays for Future-Kindern zu verdanken hatte, die das Thema Klimaschutz in die gutbürgerlichen Wohnzimmer ihrer Eltern getragen hatten. Fridays for Future ist längst nicht mehr die gesellschaftliche Vorfeldorganisation der Grünen. Die Bewegung hat sich für ihre Ideale und gegen die Unterstützung der Partei entschieden. Nun hat sich auch Robert Habeck entschieden. Für die Abgabe seines Bundestagsmandats und gegen eine aktive Rolle in seiner Partei. Der Mann, der wie kein anderer Bundesgrüner bereit für ein Bündnis mit der CDU war, auf den die Partei ihren Bundestagswahlkampf ausgerichtet hatte und ihm doch nicht so ganz folgen wollte. Besonders deutlich zeigte sich das in der Migrationsfrage. Als Habeck nach dem Attentat von Aschaffenburg einen 10-Punkte-Plan für mehr Sicherheit in Deutschland vorlegte, in dem er unter anderem forderte, Asylverfahren müssten drastisch beschleunigt, nichtdeutsche Gefährder und Schwerkriminelle konsequent abgeschoben werden, erntete er offenen Protest aus den eigenen Reihen. Und dennoch war Habeck bis zum 23. Februar 18 Uhr die Klammer der Partei, die Verheißung auf eine Regierungsbeteiligung. Es wurde dann aber ein Platz auf der Oppositionsbank. Und dort haben sich die Grünen als staatstragend erwiesen. Mit ihrer Zustimmung zur Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigung und Infrastruktur haben sie letztlich Schwarz-Rot ermöglicht. Das einzig verbliebene mögliche Regierungsbündnis aus den Parteien der demokratischen Mitte. Nun aber müssen die Grünen ihre Oppositionsrolle definieren. Habeck los. Aber müssen sie sich deswegen auch neu erfinden? Nein. Ein Anfang wäre das Thema, in dem sie immer noch die größte Glaubwürdigkeit haben, wieder in die gesellschaftliche Mitte zu holen. Den Klimaschutz. Jetzt geht es nicht mehr darum, den Klimawandel zu konstatieren, sondern Mehrheiten von Maßnahmen gegen den Klimawandel zu überzeugen. Diese Mehrheiten haben die Grünen in ihrer Regierungszeit verprellt. Mit einem Heizgesetz, das so schlecht gemacht und kommuniziert war, dass Klimaschutz als Wohlstandsbedrohung wahrgenommen wurde. Die Grünen haben in den kommenden Oppositionsjahren die Chance zu zeigen, dass es anders geht. Ob sie die nutzen, ist allerdings fraglich, wenn sie einen Herbst des Klimawiderstands ankündigen.
Wenn Frau Reiche und wenn Friedrich Merz so weitermachen, dann kündigen wir für den Deutschen Bundestag einen Herbst des Klimawiderstandes an.
So Katharina Dröge. Den vor allem durch grüne Regierungspolitik hervorgerufenen Widerstand gegen Klimaschutzmaßnahmen nun mit einem Herbst des Klimawiderstands aufbrechen zu wollen, es ist den Grünen zu wünschen, dass sie da widerstehen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf erklärt, warum er die Äußerungen des Kanzlers zum Sozialstaat kritisch sieht.
Wenn ich mir dann die Diskussionslinien jetzt gerade angucke, wo es wirklich um Worte wie Kahlschlag und drastische Sozialkürzung und wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Wenn ich mir das ansehe, dann hat das einfach mit dem, was wir an Realität wahrnehmen, eben wenig zu tun.
Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt die steigenden Renditen der US-Staatsanleihen. Und außerdem lernen wir, wie Unordnung für Geistesblitze sorgen kann. Und wir feiern den Tag des Wolkenkratzers.
Wir können uns dieses System, was wir heute so haben, mit dem, was wir wirtschaftlich so erwirtschaften in dieser Bundesrepublik Deutschland, einfach nicht mehr leisten. Wir leben seit Jahren über unsere Verhältnisse.
So die düstere Bestandsaufnahme des Kanzlers zu den Sozialsystemen. Der Kanzler spricht aus, was alle wissen. Die Wirtschaft in Deutschland läuft nicht gut. Wirtschaftsinstitute prognostizieren, dass 2025 zum dritten Rezessionsjahr in Folge werden könnte. Die Einnahmen des Staates, sie schrumpfen also. Die Kosten für die Sozialsysteme aber nicht. Im Gegenteil. Die Union hat daraufhin den Herbst der Reformen angekündigt. Doch es gibt ja noch den Koalitionspartner SPD. Und der erteilte Kürzungen eine Absage. Zuletzt in Form von Arbeitsministerin und SPD-Vorsitzender Bärbel Baas. Auch Tim Klüssendorf, SPD-Generalsekretär und Sprecher der parlamentarischen Linken, will an diesem Kerngedanken der SPD nicht rütteln. Doch wie soll es dann mit den sozialen Sicherungssystemen weitergehen? Genau darüber habe ich mit ihm gesprochen und unser Gespräch, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Klüssendorf.
Moin, hallo.
Herr Klüssendorf, die CDU hat diesen Herbst zu einem Herbst der Reformen erklärt. Was ist denn das Herbstmotto der SPD?
Ja, wir machen den Herbst der Reformen natürlich nicht nur mit, sondern haben auch eigene Ideen für Reformen in unseren wichtigsten politischen Themenfeldern, die wir jetzt gerade auch gemeinsam beraten wollen. Das ist zum einen die Zukunft des deutschen Sozialstaates, die Zukunft der Sozialversicherung, aber zum anderen natürlich auch die Haushaltssituation im Kernhaushalt, gerade für das Jahr 2027, wo wir momentan noch eine sehr große Lücke von 30 Milliarden Euro rund haben. Und für uns stellt sich nicht die Frage, ob wir jetzt Reformen verhindern, sondern wie wir sie selber auch gestalten können. Und wir sind da absolut reformwillig.
Welche Ideen hat die SPD denn, um den dicksten Brocken, nämlich das Thema Rente, zu entbrocken?
Also für mich stellt sich schon seit langer Zeit die Frage, warum wir uns gerade bei der gesetzlichen Rentenversicherung ein System leisten, in das so wenig Menschen, die einer Erwerbsarbeit in Deutschland nachgehen, einbezahlen am Ende. Wir haben da eine Parallelität von Systemen und aus meiner Sicht ist das ein Angriffspunkt, der, um das System nachhaltig aufstellen zu können, unbedingt diskutiert werden muss. Ganz konkret, warum zahlen zum Beispiel Politikerinnen und Politiker nicht in solche Systeme ein? Das ist mindestens ein symbolischer Effekt, aber auch natürlich einer, der eine Tragweite dann hat, aber vor allen Dingen auch, warum Selbstständige nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen. Das hat sogar zwei Perspektiven, nämlich zum einen, dass man die Zahl der Beitragszahlenden erhöht, zum anderen aber auch mehr Sicherheit für die Selbstständigen selbst bietet. Und auch über die Situation der Beamtinnen und Beamten müssen wir reden, weil auch da das Parallelsystem aktuell uns eher vor große Herausforderungen stellt, als dass es zur Lösung dieser Situation beiträgt.
Das ist ja auch das, was die Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas sagt, die Beamten mit in die Rentenkasse einbeziehen. Allerdings hatte die Idee auch schon der Vorgänger Hubertus Heil, der hat eine Rentenkommission eingesetzt und die ist zu dem Ergebnis gekommen, dass sich die Beitragskasse dadurch kaum entlasten lasse, aber dafür die politisch-technischen und verfassungsrechtlichen Hürden doch recht hoch seien. Warum also nochmal eine Idee aufwärmen, die eine Rentenkommission bereits abgelehnt hat?
Naja, man diskutiert ja Themen auch nicht nur einmal, sondern auch immer wieder, kann auch zu neuen Diskussionsständen dort kommen oder auch zu neuen Ergebnissen im besten Fall. Und für mich ist das noch nicht geklärt, weil für mich ist es auch nicht plausibel, warum es nicht zu einer Entlastung führen soll, wenn ich jetzt neu zu verbeamtende Menschen mit in die gesetzliche Rentenversicherung mit aufnehme. Und dann erweitert sich die Zahl der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Mir ist bewusst, dass dort dann natürlich andere Arbeitgeberkosten entstehen, aber auf der anderen Seite entlastet man dann wieder bei den Pensionsrückstellung. Ich verspreche mir davon schon etwas und es hat ja auch eine Gerechtigkeitsperspektive, weil momentan die Alterssicherung von Menschen, gerade im öffentlichen Dienst, ich habe selber im öffentlichen Dienst ein paar Jahre gearbeitet, ist es schon so, dass in den Büros eine große Ungerechtigkeit herrscht, wenn es darum geht, wer eigentlich dann im Renteneintrittsalter welche Alterssicherung bekommt. Und das hat also mehrere Perspektiven, die ich sehr wichtig finde, da zu berücksichtigen.
Es gab ja mal Sozialdemokraten, die waren bereit, die parteipolitische Wohlfühlzone zu verlassen. Es war die SPD-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, die den Nachhaltigkeitsfaktor bei der Rente eingeführt hat, um so auf den demografischen Wandel reagieren zu können. Es war der Arbeitsminister Franz Müntefering, der die Rente mit 67 mit auf den Weg gebracht hat. Ist jetzt nicht der Zeitpunkt da, wo die Lage in diesem Land wirklich ernst ist, dass die Sozialdemokraten auch diese mutige Seite an sich wiederentdecken?
Die Sozialdemokraten haben diese Seite immer an sich und das ist etwas, was uns ja auch von linker Seite dann eher aus dem linken politischen Spektrum eher vorgehalten wird, dass wir sehr staatstragend sind und im Zweifel immer das Land vor die Partei stellen. Das würde ich mir also niemals absprechen lassen. Nur ganz ehrlich, wenn ich mir dann die Diskussionslinien jetzt gerade angucke, wo es wirklich um Worte wie Kahlschlag und drastische Sozialkürzungen und wir haben über unsere Verhältnisse gelebt und so, wenn ich mir das ansehe, dann hat das einfach mit dem, was wir an Realität wahrnehmen, eben wenig zu tun, sondern unser Land ist stark und da geht es erstmal darum, wie können wir auch diesen Wert des Sozialstaates als Grundlage unserer sozialen Marktwirtschaft erhalten und welche Sicherungssysteme muss man wie aufstellen.
Herr Glissendorf, wenn Sie kritisieren, dass ein Kanzler sagt, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, beziehungsweise wir können uns den Sozialstaat, wie wir ihn jetzt haben, nicht mehr leisten, dann gehört doch zur Wahrheit dazu, dass die Rentenkasse mittlerweile mit 130 Milliarden Euro durch den Bundeshaushalt subventioniert werden muss, damit das System überhaupt noch läuft. Also da gibt es doch ein Einnahme- und Ausgabenproblem, was wir haben und da muss man doch rangehen. Warum also nicht ein Schritt, wie ihn die SPD schon mal gewagt hat, eine längere Lebensarbeitszeit?
Ich finde es schon ziemlich ungerecht, wenn Menschen, die, und ich meine jetzt gar nicht speziell den Bundeskanzler, sondern in der ganzen politischen Debatte, wenn Menschen, die eigentlich überhaupt selbst gar nicht auf die gesetzliche Rentenversicherung angewiesen sind, dann darüber urteilen, dass man hier über die Verhältnisse gelebt hätte. Wenn ich mir die Durchschnittsrenten angucke und vor allen Dingen auch schaue, was Frauen, die möglicherweise auch in der Erwerbsbiografie immer wieder Zeiten von Teilzeit hatten oder auch Ausfälle von Einzahlungsrhythmen, wenn ich mir da anschaue, was die Durchschnittsrenten angeht, dann kann wirklich niemand davon reden, dass wir in Deutschland über unsere Verhältnisse gelebt haben, was die gesetzliche Rentenversicherung angeht. Es stellt sich die Frage der Zahl der Beitragszahlenden. Es stellt sich für mich auch immer wieder die Frage, ob die Arbeitsanreize gerade für Frauen, aber dann auch das, was wir jetzt mit der Aktivrente machen, nach dem gesetzlichen Renteneintrittsalter, ob die gut funktionieren und ob wir da das Potenzial ausschöpfen. Aber ich trage einfach diese Aussage gar nicht mit, dass wir in der Form über unsere Verhältnisse gelebt haben, weil das, was Menschen im Durchschnitt an Rente bekommen, ist nicht über den Verhältnissen, was unser Staat zu leisten imstande ist.
Was aber passiert ist, und das ist auch in all den Jahren, in denen die SPD an der Regierung beteiligt gewesen ist, man hat den demografischen Wandel ignoriert. Und es ist jetzt so, die Zahl der Beitragszahler sinkt und die Zahl derjenigen, die Auszahlungen bekommen, die Rente erhalten, die steigt. Also nochmal die Frage, was spricht gegen eine längere Lebensarbeitszeit?
Naja, ich finde den Punkt einfach nicht richtig, weil wir erstens ein in der Praxis bestehendes Renteneintrittsalter haben, was heute schon nicht das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht. Das gibt uns ein Signal, dass Menschen vorzeitig in Rente gehen, unabhängig des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Und wenn wir dann durch die Berufsgruppen gehen, und ich weiß, einige sind diese Diskussion schon leid, aber es stimmt nun mal, dann ist das auch sehr ungleich verteilt. Und ich kann eben nicht in jeder Branche oder in jedem Berufsfeld das gleiche Renteneintrittsalter dann wirklich in der Praxis umsetzen und die Leute dazu verpflichten, in dem Alter in Rente zu gehen, wenn sie es nicht mehr können, wenn sie nicht mehr in der Lage sind. Und was würde dann passieren, wenn wir ein Renteneintrittsalter anheben? Dann würde nichts anderes passieren, als dass das für die Berufsgruppen der Rentenkürzung wäre. Ich finde es auch richtig, dass nach einer bestimmten Lebensarbeitszeit ein Rentenanspruch auch wirksam ist. Das finde ich vollkommen richtig, dass das so eingeführt worden ist. Für mich stellt sich, wie gesagt, eher die Frage, wie können wir dazu kommen? Und das hat ja am Ende auch dieses Rentensystem über die vergangenen Jahrzehnte getragen. Da gab es ja immer wieder diese Erzählung, wir werden das nicht mehr finanzieren können und so weiter. Am Ende hat es aus zwei Gründen funktioniert. Einmal eine höhere Anzahl von Erwerbsquote sozusagen sagen, wie viele Menschen zahlen eigentlich ein und wie viele Stunden werden geleistet. Und das andere eben, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, wie hoch die Produktivität eigentlich in diesem Land ist und wie viel wird erwirtschaftet. Und deswegen nochmal zurück zum Anfang. Wenn wir ein gesundes Wirtschaftswachstum haben, wenn wir unsere Erwerbsquote gerade bei Frauen noch erhöhen können, wenn wir Anreize setzen für die Menschen, die schon im Renteneintrittsalter sind, die das freiwillig machen wollen, dann ist dieses System auch zukunftsfähig. Für mich stellt sich halt dann die Frage strukturell, ob wir die Zahl der Einzahlenden noch erhöhen können. Und dann verläuft das auch in der Bahn, die zu handeln ist. Aber so an dem Punkt, wo wir gerade sind, passiert halt noch zu wenig. Und deswegen müssen wir das jetzt in Bewegung setzen.
Sie haben gesagt, in den vergangenen 20 Jahren hat sich ja gezeigt, das Rentensystem ist eben nicht zusammengebrochen und funktioniert weiter. Aber es funktioniert doch nur, weil es so massiv subventioniert wird. Nochmal die Summe von 130 Milliarden Euro jährlich. Heißt das, die SPD hat sich damit abgefunden, dass dauerhaft das Rentensystem mit Steuergeldern letztlich aufrechterhalten werden muss?
Ich habe ja dankenswerterweise mir die Zahlen vorher auch nochmal angeschaut und ich finde, zur Wahrheit gehört eben auch immer dazu, das in Relation zu sehen. Natürlich mit absoluten Zahlen kann man in jeder staatlichen Ausgabe, in jedem Sozialversicherungssystem jedes Jahr wieder Rekordzahlen sehen. Das ist aber genauso bei den Investitionen, das ist genauso auf anderen Feldern immer so ein bisschen der Blick dann vielleicht nochmal lohnt sich Richtung Bruttoinlandsprodukt oder Richtung des Gesamtbundeshaushaltes und dort dann in Relation zu sehen, was wir für die Rente ausgeben. Und wenn man da den Anteil am Bundeshaushalt betrachtet, dann ist der ziemlich stabil und war sogar auch schon mal höher, was die Steuersubventionierung der gesetzlichen Rentenversicherung angeht. Und dementsprechend trage ich da sozusagen diese Aussage in der Analyse gar nicht mit, sondern wir müssen uns jetzt diesen Herausforderungen eben widmen. Aber wir haben uns weder damit abgefunden, noch ist die Lage so, dass es jetzt einen drastischen Zuwachs im Anteil am Bundeshaushalt gegeben hätte.
Sie können doch aber nicht abstreiten, dass die Rentenzuschüsse mit Abstand der größte Einzelposten im Bundeshaushalt sind.
Klar, und das war er aber auch schon immer. Also das ist ja keine Neuigkeit, sondern darauf basiert ja auch unser System in gewisser Weise.
Nicht durch Zuschüsse, es sollte sich durch Beiträge finanzieren.
Naja, aber in den vergangenen Jahren, wenn man sich die Entwicklung anguckt, ist der Anteil der Zuschüsse am Bundeshaushalt ziemlich stabil geblieben. Und das ist ja das, worauf es dann ankommt. Sehen wir da Steigerungen, sehen wir da höhere Bedarfe oder ist das eine Konstante, mit der dann auch politisch gearbeitet werden kann?
Herr Klissendorf, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Kommen Sie mit auf eine besondere Reise. Wir wollen mit Ihnen die USA neu kennenlernen. Gerade in Zeiten Trumpscher Disruption und dem Ende alter Gewissheiten ist es wichtig, das Land of the Free besser zu verstehen. Meine Kollegin Chelsea Speaker nimmt Sie mit auf die Pioneer-Expedition in die USA. 25 Führungskräfte, 10 Tage, 3 Städte. Los geht es in Washington, D.C. Lernen Sie die Politik-Bubble kennen von Republikanern und von Demokraten. Sprechen Sie exklusiv mit Insidern, Thinktankern, Diplomaten. In New York geht es dann an die Wall Street, ins Finanzzentrum der Welt. Sie treffen Unternehmer und besuchen die UN-Zentrale. In San Francisco treffen Sie dann das Who is Who der KI-Revolution auf der Dreamforce-Konferenz mit 40.000 Teilnehmern. Das alles erleben Sie vom 7. bis zum 17. Oktober. Ein Amerika, wie Sie es noch nie gesehen haben. Alle Infos finden Sie in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da blicken die Anleger auf die amerikanischen Staatsanleihen. Hier sind Veränderungen bei den Renditen zu beobachten. Und was das wiederum bedeutet, das erklärt uns Anne Schwedt an der Wall Street. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja genau, gestern sind die Zinsen für US-Staatsanleihen sprunghaft gestiegen. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe lag bei über 4,28%. Das 30-jährige Papier näherte sich sogar der 5%-Marke. Dem höchsten Stand seit Wochen. Woran liegt das aber? Das hängt tatsächlich mit dem aktuellen Gerichtsurteil zu den Trump-Zöllen zusammen. Ein Gericht hat ja entschieden, dass ein Großteil dieser Strafzölle rechtswidrig sind. Sollte das Urteil endgültig Bestand haben, dann müsste der US-Staat möglicherweise Milliarden an eingenommenen Zöllen zurückbezahlen und könnte auf weitere Zolleinnahmen verzichten müssen. Das würde die sowieso schon angespannten Staatsfinanzen noch stärker unter Druck setzen. Viele Experten erwarten dann, dass der Staat sich noch mehr Geld leihen muss. Die Folge wäre also, mehr Anleihen werden ausgegeben, das Angebot steigt, was die Kurse drückt und die Renditen steigen lässt, was es dann in der weiteren Folge auch teurer macht, sich Geld zu leihen. Für die Börse bedeutet das meistens fallende Kurse bei den Aktien, weil andere Anlageformen wie eben Staatsanleihen attraktiver werden und auch Finanzierungskosten steigen. Gestern haben wir das direkt gesehen. Die großen Indizes schlossen alle zwischen 0,6 und 0,8% im Minus. Also wir können festhalten, die Sprünge bei den Anleiherenditen spiegeln Unsicherheiten über Amerikas Staatsfinanzen und Zolleinnahmen wider und haben Folgen für Kredit, Börse und die Wirtschaft insgesamt, Dagmar.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass man den Kindern in aller Welt beibringt, dass Ordnung im Alltag das Maß aller Dinge ist. Weit gefehlt. Erst das Chaos ermöglicht es, dem Zufall seine Wirkung zu entfalten. Heute, am 3. September, gedenken wir deshalb eines Mannes, der wegen seiner chaotischen Art die Welt verändert hat. Heute im Jahr 1928 entdeckte Alexander Fleming das Penicillin. Der schottische Wissenschaftler war frisch aus dem Urlaub zurück und in seinem Labor fand er das vor, was er vor seiner Reise hinterlassen hatte. Unordnung. Fleming war ein erfolgreicher Bakteriologe, aber eben auch ein Chaot. Er ließ Petrischalen offen rumstehen, spülte sie nicht richtig ab, räumte selten auf. So hatte er vor seinem Urlaub einige Schalen mit Bakterienkulturen angelegt und dann einfach in eine Ecke gepackt. Hier waren sie einem Luftzug ausgesetzt, der aus einem benachbarten Labor Schimmelsporen herbeitrug, mit denen ein anderer Wissenschaftler experimentierte. Fleming war verärgert, als er die kontaminierten Schalen sah. Aber er bemerkte, dass sich um den Schimmel herum eine bakterienfreie Zone gebildet hatte. Der Pilz hemmte die Keime. Fleming ging dem nach und erforschte die Wirkung dieses Schimmelpilzes, der gegen eine Vielzahl von Bakterien Wirkung zeigte. Er nannte die Substanz Penicillin. Die er und andere dann weiter im Labor erforschten, sie isolierten, bis sie industriell erzeugt werden konnte und schließlich zum Einsatz kam. Bis heute hat Penicillin Abermillionen Menschen von bakteriellen Erkrankungen geheilt, von der Lungenentzündung bis zur Meningitis. 1945 bekam Alexander Fleming den Nobelpreis für Medizin. Wir lernen, wer unordentlich ist, kann Außerordentliches leisten.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass der Wolkenkratzer erstmal mit nur 10 Stockwerken begonnen hat. Im späten 19. Jahrhundert war das ein Riesending. Bis dahin kannte man niedrige Gebäude mit viel Fläche, aber eben kaum Höhe. Doch als in den amerikanischen Städten ein wuchtiges Wachstum einsetzte, wurde nicht nur der Wohnraum, sondern auch der Platz in den Metropolen immer knapper. Die Lösung hatten dann die Ingenieure William LeBaron Genet und Louis Sullivan. Anstatt die Städte weiter in die Breite wachsen zu lassen, schlugen sie vor, in die Höhe zu bauen. Statt breite, flache Häuser stapeln wir die Etagen übereinander. Statt viele einzelne Grundstücke ein einziges Hochhaus. So entstand 1885 in Chicago das Home Insurance Building, das erste Gebäude mit einem Stahlskelett. Es begann mit eben 10 Stockwerken, doch das war revolutionär. Ein Bauwerk, das zum Vorbild aller künftigen Wolkenkratzer werden sollte. Ein praktisches Beispiel für Sullivans berühmtes Prinzip Form follows Function. Die Form eines Gebäudes leitet sich von seiner Funktion ab. Genau das feiern wir heute am Tag der Wolkenkratzer, die Geburtsstunde des Skyscrapers und den Geburtstag von Louis Sullivan, dem Vater der Wolkenkratzer. Geboren in Boston, studierte er Architektur am MIT und dann auch in Europa, bevor er nach Chicago zog. Im Jahr 1871 stand Chicago buchstäblich in Flammen. Nach dem großen Brand herrschte ein enormer Baubedarf und Sullivan erkannte seine Chance und ergriff sie. Mit dem deutschstämmigen Architekten Dankmar Adler gründete er ein eigenes Büro. Ihre Werke, genauer gesagt ihre Bauweise, legte den Grundstein für die Chicagoer Schule der Hochhausarchitektur. Aus der Asche erhebt sich der Phönix und aus der Asche Chicagos erhob sich der erste Wolkenkratzer. Und mit ihm eine neue Ära der Architektur. In Chicago,
Chicago, my hometown. Chicago, Chicago, that toddling town.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Chicago, Ihre Chicago, Dagmar Rosenfeld.
I'll show you around. I love it that you bottom dollar, you lose the blues in Chicago. Chicago, the town that Billy Sunday could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say, they do things that they never do on.